Deutschlandfunk Nova. Update mit Ralf Günther.
Alexei Nawalny, der verstorbene Kreml-Kritiker, soll jetzt doch eine öffentliche Trauerfeier bekommen. Am Freitag um 14 Uhr, Ortszeit in einer Kirche im Moskauer Vorort Marino. Das ist das Viertel, in dem Nawalny früher gelebt hat. Und heute hat die Witwe des verstorbenen Kreml-Kritikers im EU-Parlament gesprochen. Was sie gesagt hat, wie sie die Zukunft der russischen Oppositionsarbeit auch sieht nach dem Tod ihres Mannes, das hört ihr gleich hier. Mit dabei ist Johannes Döbbelt aus unserem Team, der genau wie ich nie BAföG bekommen hat. Kann man sagen, dass wir Glück hatten, weil unsere Eltern wohl ganz okay verdient haben?
Ja, ich glaube schon. Wir kommen ja beide aus Lehrerfamilien, wobei man eigentlich sogar, ich glaube, Lehrerinnenfamilien sagen muss in diesem Fall. Ne? Weil meine Mutter und deine Mutter auch. Ne?
Lehrerin. Meine Mutter ist auch Lehrerin, genau. Das BAföG, das Bundesausbildungsförderungsgesetz, wird mal wieder reformiert, Johannes.
Zwei wichtige Punkte. Es wird mehr Studierende geben in Zukunft, die überhaupt Anrecht auf BAföG dann haben. Und es ist dann zukünftig auch mal okay, einfach mal ein Semester länger zu studieren als diese Regelstudienzeit. Also wenn man es nicht ganz schafft, bekommt man zukünftig trotzdem dann noch BAföG für dieses weitere Semester.
Details hört ihr gleich hier bei uns. Und so schön der Geruch von alten Büchern ist, ne, passt bei Büchern aus dem 19. Jahrhundert bitte auf, die könnten giftig sein. Die Bielefelder Unibib, die hat wegen mit Arsen belasteten Büchern rund 60.000 verdächtige Bücher bis zur Überprüfung für die Ausleihe gesperrt. Was ist nochmal Arsen?
Ganz besonders begeistert war man von einer Farbe, die man damit herstellen konnte, nämlich das sogenannte Schweinfurter Grün. Und man kann bis heute verstehen, warum. Weil diese extrem kräftige Farbe wirklich bis heute, Jahrzehnte später, noch immer strahlt.
Ja, und wie giftig ist das? Was können Bibliotheken machen? Auch das klären wir alles.
Deutschlandfunk Nova.
Also das gibt's auch nicht so oft im EU-Parlament. Die Abgeordneten erheben sich. Und es gibt minutenlange Standing Ovations. Der Grund ist die Rede von Julia Nawalnaja, Frau des getöteten russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Sie hat eine Rede gehalten und Tina Howard aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team, aus dem Nachrichtenteam, weiß mehr darüber. Tina, worum ging's denn?
Also das war eine sehr emotionale Rede von Julia Nawalnaja. Man hat ja echt angesehen, wie schwer das alles gerade ist. So ein bisschen das Gefühl, als hätte die so ein richtig schweres Gewicht auf den Schultern liegen seit dem Tod ihres Mannes. Sie hat auch immer wieder tief Luft holen müssen, zum Beispiel als sie am Anfang erzählt, dass sie das letzte Mal in Straßburg, also da wo sie auch heute war beim EU-Parlament, war. Da war sie gemeinsam mit ihrem Mann eben Alexei und ihren Kindern, nachdem der sich, also Alexei, von dem Vergiftungsanschlag erholt hat.
We went to Strasbourg with the children, with our children. It is one of my and Alexei's favorite cities. We have been there several times together, and then 3 years ago, we decided to show it to them. Now my husband is dead. I'm back to Strasbourg, but I'm no longer walking around with my family.
Also sie sagt, jetzt ist ihr Mann tot und sie ist zurück in Straßburg allein und dieses Mal kann sie eben nicht mit ihrer Familie durch die Stadt spazieren. Und sie erzählt weiter, dass ihr Mann übermorgen beerdigt wird und dass sie befürchtet, dass die Menschen, die von ihm da Abschied nehmen wollen, verhaftet werden könnten.
Okay, das ist vermutlich nicht alles, was sie dazu zu sagen hat.
Nee, sie wird dann auf jeden Fall noch politischer. Sie schaut zurück auf 2 Jahre Ukraine-Krieg und darauf, wie sich die Menschen, die Politiker und Politikerinnen leider an diesen Zustand gewöhnt haben und dass es eben Stimmen gibt, die sagen, dass man mit Putin verhandeln muss, sonst hört der Krieg nie auf und dem widerspricht sie aber.
The public murder has once again showed everyone that Putin is capable of anything and that you cannot negotiate with him.
Also die Ermordung ihres Mannes, so sagt sie, hat gezeigt, dass Putin zu allem fähig ist und dass man mit ihm nicht verhandeln kann. Und sie hat weiter gesagt, dass durch den Tod ihres Mannes auch viele Menschen geschockt seien, weil sie das Gefühl haben, dass man Putin gar nicht beikommen kann. Und viele kommen auch zu ihr und fragen sie, was sollen wir denn tun?
Hat sie darauf eine Antwort, wenn die Menschen mit dieser Frage zu ihr kommen?
Also um das zu beantworten, holt sie so ein bisschen aus. Sie erzählt, dass ihr Mann wieder so war, ne? Also dass der immer wieder neue Wege finden musste, um in Russland gehört zu werden. Also ne, er darf nicht mehr im Fernsehen auftreten. Was macht er? Er macht YouTube-Videos. Er darf nicht mehr wählen. Okay, dann wählen sie halt geschlossen, strategisch gegen die herrschende Partei, um wenigstens irgendwas zu machen. Und selbst aus dem Straflager hat Nawalny noch einen Brief, also noch Briefe mit neuen Ideen geschrieben, sagt seine Witwe. Und das sei eben auch der Schlüssel. Man müsse Dinge neu denken.
If you really want to defeat Putin, You have to become an innovator. You have to stop being boring. You cannot hurt Putin with another resolution or another set of sanctions. That is no different from the previous ones. You cannot defeat him by thinking he is a man of principle who has morals and rules. He is not like that. And Alexei realized that a long time ago.
Also im Prinzip sagt sie, hört auf, langweilig zu sein. Ne? Man könne Putin nicht mit noch einer Resolution noch mehr Sanktionen stoppen. Das hat die Vergangenheit ja auch gezeigt. Man müsse innovativ denken, weil Putin eben kein Mann sei, der von Prinzipien und Moral geleitet werde. Und das habe ihr Mann Alexei schon vor langer Zeit erkannt.
Und erklärt sie auch genauer, was sie oder was ihr Mann mit innovativ meint?
Ja, also sie sagt, man müsse die kriminelle Bande, mit der sich Putin umgibt, also seine Vertrauten, die müsse man bekämpfen. So als würde man gegen organisierte Kriminalität vorgehen. Also kein politischer Weg, sondern eben genau dieser Weg, weil Putin und seine Vertrauten nichts anderes seien als eine kriminelle Gang, sagt sie.
You and all of us must fight the criminal gang. And the political innovation here is to apply the methods of fighting organized crime, not political competition. Not diplomatic notes, but investigations into the financial machinations, not statements of concern, but a search of mafia associates in your countries for discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money.
Also keine diplomatischen Briefe mehr, sondern sich die finanziellen Mechanismen anschauen, die Putin stützen. Sie sagt, die EU-Länder müssten nach den Mafia-Hintermännern schauen, suchen, die Putin aus Europa heraus unterstützen, die verschwiegenen Anwälte, wie sie es nennt, und Finanziers, die ihm und seinen Freunden helfen, ihr Geld zu verstecken. Wenn das passiert, könne man Erfolg haben, meint Julia Nawalny ja. Und daran glaubt sie auch fest, dass ein Russland ohne Putin möglich ist und dass der Tag kommen wird, an dem er sich für seine Taten verantworten muss. Das hat sie auch nochmal deutlich gemacht. Ihr Ehemann kann das schöne Russland der Zukunft nicht mehr sehen, sagt sie, aber sie möchte es sehen und sie wird es sehen und sie wird ihr Bestes geben, dass dieser Traum wahr wird.
My husband will never see what the beautiful Russia of the future will look like. But we must see it. And I will do... And I will do my best to make his dream come true. The evil will fall and the beautiful future will come.
Die Witwe von Alexei Nawalny, Julia Nawalnaja, hat heute in Straßburg vor dem EU-Parlament gesprochen. Worum es in ihrer Rede ging, das hat uns Tina Howard gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
WG-Zimmer, 400 oder 500 Euro Miete, dazu natürlich noch die Kosten für Strom, Essen, Klamotten, den Laptop fürs Lernen, Hausarbeiten, Schreiben, vielleicht ja auch noch ein bisschen feiern zwischendurch. Ein Studium, das kann ganz schön ins Geld gehen, das wissen wir alle. Viele Studierende werden aber von ihren Eltern finanziell unterstützt, wenn die es sich leisten können. Natürlich aber natürlich gibt es auch das BAföG. Und da ist seit heute klar, es wird eine Reform geben, die die Bundesregierung in der kommenden Woche auf den Weg bringen will. Ob es dann tatsächlich auch mehr Geld gibt für die Studierenden oder was sich sonst so ändert, das hat Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team recherchiert. Johannes, also, was ändert sich? Gibt es mehr Geld?
Nein, für die meisten nicht. Also höhere BAföG-Sätze gibt es nach aktuellem Stand nicht. Nochmal zur Erinnerung, der aktuelle BAföG-Höchstsatz für Studierende, der liegt bei 812 Euro, setzt sich einmal zusammen aus 360 Euro Wohnpauschale, also dann zum Beispiel für eine gemietete Wohnung oder WG-Zimmer zum Beispiel, plus 452 Euro für den Grundbedarf, nennt sich das, also für alle möglichen anderen Kosten, die sonst noch so anfallen. Das soll aber eben erstmal so bleiben.
Okay, und was ändert sich dann?
Es soll eine sogenannte Studienstarthilfe von einmalig 1.000 Euro geben, aber jetzt nicht für alle, sondern nur für besonders bedürftige Studierende, zum Beispiel für Studenten, die Sozialhilfe oder Wohngeld beziehen. Außerdem soll es einfacher werden, das Studium um ein Semester zu verlängern und dann trotzdem noch BAföG zu bekommen, weil bisher ist es so, dass du nur BAföG für die Regelstudienzeit bekommst, also beim Bachelor zum Beispiel 6 Semester. Wenn du aber jetzt länger brauchst, dann kriegst du auch kein Geld mehr. Es heißt, halten allerdings nur weniger als ein Drittel der Studierenden diese Regelstudienzeit ein. Also die meisten anderen, die brauchen eben länger, nach Zahlen des Deutschen Studierendenwerkes. Und deswegen soll es jetzt eben ein Semester extra BAföG geben, wenn man dann länger braucht fürs Studium.
Und ändert sich auch was bei der Frage, wer eigentlich BAföG bekommt und wer nicht?
Ja, es wird demnächst mehr Studierende geben, die BAföG berechtigt sind. Es ist ja so, ob und wie viel du bekommst, hängt ja unter anderem davon ab, wie viel deine Eltern verdienen, ne? Also von deren Einkommen. Ist eine relativ komplizierte Rechnung. Wichtig dabei ist aber, bei dieser Rechnung wird nicht das komplette Einkommen deiner Eltern berücksichtigt, sondern es gibt immer Freibeträge, die davon abgezogen werden. Und erst danach schaut man, okay, können sich die Eltern das jetzt leisten, selbst ihren Sohn oder ihre Tochter im Studium zu supporten, oder brauchen die BAföG? Und diese Freibeträge, die sollen um 5% angehoben werden, also in dieser Rechnung wird das Einkommen der Eltern dann etwas kleiner und dadurch steigt automatisch auch die Zahl derer, die Anspruch auf BAföG haben. Im Moment sind das übrigens ziemlich wenig Leute, also laut Deutschem Studierendenwerk beziehen nur 11% aller Studierenden BAföG. Das war früher mal deutlich mehr.
Wie viel Geld haben denn eigentlich Studierende so im Schnitt zur Verfügung pro Monat? Also unabhängig davon, ob sie jetzt BAföG bekommen oder nicht.
Also laut dem Deutschen Studierendenwerk hat ein Viertel aller Studierenden ganz ordentlich Geld pro Monat, nämlich mehr als 1.300 Euro. Auf der anderen Seite hat aber auch circa ein Drittel der Studierenden weniger als 800 Euro pro Monat zur Verfügung. Und das Studierendenwerk sagt da, denen stehe wirklich das Wasser bis zum Hals, also denen, die weniger als 800 Euro pro Monat haben, vor allem durch die hohe Inflation.
Wie kommen die geplanten BAföG-Änderungen der Bundesregierung denn so an? Also wie werden die bewertet?
Ja, zusammenfassend könnte man sagen, so ein bisschen Lob für ein paar Schritte in die richtige Richtung, wie es dann meistens heißt. Es gibt aber deutlich mehr Kritik. Also die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft zum Beispiel, die nennt die geplante Reform ein Armutszeugnis und kritisiert vor allem, dass die BAföG-Sätze ja nicht steigen sollen. Ähnlich sieht das auch Stefan Grob, das ist der Pressesprecher des Deutschen Studierendenwerks, der sagt, für diese 360 Euro Wohnpauschale, die es aktuell gibt, da bekomme man in deutschen Großstädten kaum noch ein WG-Zimmer. Und auch der Grundbedarf, also diese 450 Euro ungefähr für alles andere, was man im Leben noch so braucht, auch das sei einfach zu wenig.
Da sagen wir ganz klar, das ist im Vergleich zum Bürgergeld, wo es eben dieses Existenzminimum bei 563 Euro gibt, viel zu wenig. Und Studierende sind ja keine Bürger, Bürgerinnen zweiter Klasse. Die heizen nicht weniger, die essen nicht weniger, die trinken nicht weniger, die haben nicht weniger Körperpflegebedarf als eben Leute, die Bürgergeld beziehen.
Ja, und noch ein Punkt, den das Deutsche Studierendenwerk kritisch sieht, das sind die BAföG-Anträge. Die kannst du zwar inzwischen digital ausfüllen und auch digital einreichen, aber bei den BAföG-Ämtern werden diese Anträge dann komplett ausgedruckt, um sie weiter zu verarbeiten. Und naja, richtige Digitalisierung ist das natürlich nicht.
Die Bundesregierung will das BAföG reformieren, zumindest in einigen Punkten. Pauschal mehr Geld für alle BAföG-EmpfängerInnen wird es aber erstmal nicht geben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Menschen verlassen ihre Heimat, nehmen den langen, schweren, auch gefährlichen Weg nach Europa auf sich, wollen hier bei uns eine Perspektive finden, wollen Arbeit finden, dann vielleicht auch Geld in die alte Heimat zur Familie schicken. In Deutschland dürfen sie das alles aber erstmal nicht. Wer hier Asyl beantragt, der darf nämlich erstmal nicht arbeiten. Und auch danach gibt es noch viele Einschränkungen. Seit einiger Zeit wird jetzt darüber diskutiert, AsylbewerberInnen mehr in die Pflicht zu nehmen. Gerade zum Beispiel hat Landkreistagschef Reinhard Sager eine Arbeitspflicht für Asylbewerber gefordert, auch in Unternehmen. Wäre das eine sinnvolle Maßnahme? Darüber sprechen wir hier in Deutschlandfunk Nova mit Magdalena Nowitzka. Sie ist Integrationsforscherin am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Diese Forderung des Landrats, Asylsuchende sollen auch mit Arbeitspflicht in Unternehmen beschäftigt werden können. Was sagen Sie dazu?
Ja, der Begriff Arbeitspflicht ist schon mal sehr problematisch, finde ich. Die Assoziation mit Zwangsarbeit klingt da schon mal mit drin und das ist recht problematisch. Bevor wir uns überhaupt über pragmatische oder praktische Probleme bei der Umsetzung dieses Gedankens Sorgen machen können oder darüber sprechen können, glaube ich, ist es schon wichtig zu sagen einfach, dass Arbeitspflicht durchaus sehr schlecht konnotiert werden kann und würde ich ungern von zu einem Konstrukt sprechen.
Dann arbeiten wir erstmal auf, in welchen Fällen dürfen und sollen Asylbewerberinnen und Bewerber jetzt auch schon arbeiten?
Also vereinfacht gesagt, weil Deutschland hat da einen sehr komplexen Regelwerk, aber Personen, die in Deutschland eine gute Bleibeperspektive haben, können grundsätzlich Arbeit aufnehmen, relativ schnell nach der Ankunft. Aber das betrifft eben nicht alle Geflüchtete, sondern es gibt eine große Gruppe von Personen, für die es zuerst ein Arbeitsverbot gibt, oder die Personen, die potenziell zurückkehren müssen in eigene Herkunftsländer oder in andere Länder zurückgewiesen werden, und für die gilt ein Arbeitsverbot zuerst.
Nehmen wir mal die Menschen, die vielleicht keine Bleibeperspektive haben, aber erstmal hier sind. Um die geht es vielleicht auch, dass sie in Arbeit kommen sollen, dass sie auch beschäftigt sind. Wenige Landkreise nutzen das auch. In den Schlagzeilen war da der Saale-Orla-Kreis. Da werden die Geflüchteten zur gemeinnützigen Arbeit verpflichtet für 80 Cent die Stunde. Ansonsten drohen finanzielle Sanktionen. Da heißt es dann auch, das sei auch gut für die Integration, wenn Menschen eben was fürs Gemeinwohl tun können, statt in der Asylunterkunft rumzusitzen. Was sagen Sie?
Also grundsätzlich besteht schon lange diese Möglichkeit für die Kommunen, in Unterkünften die Personen zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. Es wird aber extrem selten benutzt, weil es auch aufwendig ist und vielleicht die Kosten von dieser Regelungen einfach die Vorteile übersteigen. Das ist nicht nachgewiesen, dass es irgendwie positive Effekte gibt. Verpflichtende gemeinnützige Arbeit bereitet die Asylbewerberinnen nicht auf den Arbeitsmarkt vor. Und da ist der nachhaltige Nutzen, sagen wir mal, gering. Also eher müsste man sich überlegen, wie kann man die Asylverfahren beschleunigen, gute Bleibeperspektiven öffnen für die Personen, Wohnraum jenseits von Unterkünften zu schaffen und Arbeitsangebote zu machen, weil das sind definitiv bessere Mittel für die Integration der Personen. Und müssen wir auch annehmen, auch die Geflüchteten wollen nicht in diesen Unterkünften lange verbleiben. Das sind keine guten Bedingungen, auch vor allem für Familien. Ist das ein sehr beschränkter Wohnraum mit sehr vielen Regeln und da will niemand zu lange verbleiben.
Sie sprechen ja aber auch viel mit den Menschen. Wie äußern die sich denn? Die wollen ja wahrscheinlich auch arbeiten und was tun und sich beschäftigen.
Ja, die meisten Menschen wollen arbeiten, sie wollen sich beschäftigen. Auch natürlich der Alltag in seiner Unterkunft ist recht unangenehm und einfach. Die Leute wollen sich beschäftigen. Es ist aber auch nicht so, dass die nur da sitzen oder liegen und warten, sondern sehr viele sind tatsächlich damit beschäftigt, die Sprache zu erlernen, eventuell die Qualifikationen zu verbessern, machen irgendeine Ausbildung, machen Integrationskurse. Die faulen nicht so rum, sondern die sind tatsächlich schon aktiv. Wir wissen von den Geflüchteten zum Beispiel aus der Ukraine, dass über 90% sehr gerne Arbeit aufnehmen würde in Deutschland. Und auch viele überlegen eher, dauerhaft hier zu bleiben. Und das sollen wir einfach ermöglichen.
Bei der Diskussion um diese Arbeitspflicht in Anführungsstrichen, da geht es auch darum, dass sie in Unternehmen beschäftigt werden sollen, auch für diese 80 Cent pro Stunde. Wissen Sie, ob es da überhaupt Privatunternehmen gibt, die sagen, ja, wir könnten Leute brauchen für 80 Cent pro Stunde?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen das als eine gute Lösung findet, weil, sagen wir mal, das ist eine unbezahlte Arbeitskraft, wenn wir von solchen Dimensionen sprechen sollen. Aber das motiviert ja die Personen nicht. Sie können dann nicht sich selbst ernähren davon, sind trotzdem auf staatliche Leistungen angewiesen. Deswegen nutzt das auch dem System nicht. Und was soll ein Unternehmen machen? Müsste auch verpflichtet werden, Geflüchtete aufzunehmen bei sich, sie vielleicht zu qualifizieren. Was soll aber ein Unternehmen anfangen mit Leuten, die nicht motiviert sind, die noch nicht genug Deutsch sprechen, deren Qualifikationen vielleicht gar nicht so richtig geeignet sind für eine bestimmte Arbeitsstelle? Das kann auch nicht im Sinne von Unternehmen sein.
Also ganz so einfach ist es nicht, einfach zu sagen, eine Arbeitspflicht für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, egal ob jetzt in gemeinnütziger Arbeit oder tatsächlich in Unternehmen. Wir haben darüber gesprochen mit Magdalena Nowitzka, Integrationsforscherin am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also ich stelle mir das ein wenig so vor wie die verbotene Abteilung der Bibliothek im vierten Stockwerk von Hogwarts bei Harry Potter. Giftige Bücher. Bücher, die die Schülerinnen und Studenten nicht anfassen sollen. Sowas gibt's an der Uni Bielefeld, also so giftige Bücher. Die Bibliothek hat dort jetzt 60.000 Bücher aus ihrem Bestand gesperrt, wegen des Verdachts, dass sie giftig sein könnten. Es geht um Arsen, habt ihr vielleicht bei uns gehört hier in Deutschlandfunk Nova. Warum könnten Bücher Arsen Arsen in sich haben? Und ist das vielleicht auch über Bielefeld hinaus ein Problem? Deutschlandfunk Nova-Reporter Nils Schniederjan hat für uns recherchiert. Nils, Arsen, was ist das für ein Gift?
Arsen ist ein chemisches Element, und zwar ein Halbmetall. Und im 19. Jahrhundert, also etwa zwischen 1800 und 1900, da dachte man, es sei eine sehr gute Idee, das für etliche verschiedene Dinge zu verwenden. Und ganz besonders begeistert war man von einer Farbe, die man damit herstellen konnte, nämlich das sogenannte Schweinfurter Grün. Und man kann bis heute verstehen, warum. Weil diese extrem kräftige Farbe hat man damit geschaffen, die wirklich bis heute, Jahrzehnte später, noch immer strahlt. Und diese ganz tolle, ganz kräftige Farbe, die hat man dann auch gern für grüne Bucheinbände benutzt. Und das wurde in den letzten Jahren durch verschiedene Untersuchungen klar. Da ist man dann immer auf immer mehr arsenbelastete Bücher gestoßen. Und zwar entweder beim Bucheinband oder auch in Illustrationen, teilweise auch beim Buchschnitt, also bei diesen Seitenrändern.
Mittlerweile sind wir 150, 200 Jahre weiter und wissen, dass Arsen nicht gut ist für unsere Gesundheit. Wie gefährlich ist das?
Ja, wenn man sich die Symptomliste von einer Arsenvergiftung anschaut, da könnte man schon mal ein bisschen panisch werden. Also Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen, innere Blutung bis hin zu Nieren- und Kreislaufversagen und im schlimmsten Fall eben der Tod. Das kann alles durch das Gift eintreten. Aber ob man jetzt wirklich damit rechnen muss, dass das alles passiert, wenn man aus Versehen an so ein Buch gerät, das habe ich heute Reinhard Altenhöhner von der Staatsbibliothek zu Berlin gefragt. Der ist nämlich stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbandes und kennt sich aus mit dem Thema. Und der gibt erstmal Entwarnung.
Don't panic. Ich glaube, Panikmache ist an der Stelle nicht angesagt.
Es gibt nämlich verschiedene Vorsichtsmaßnahmen, die man dann im Umgang mit diesen giftigen Büchern treffen kann und damit das Risiko auch deutlich minimieren kann. Und er rät dabei Folgendes.
Ich nehme am besten Handschuhe. Und was ich unbedingt vermeiden sollte, ist, dass ich mit den Fingern auf dem Buch, auf dem Buchrücken, auf dem Buchschnitt dann nachher irgendwie in die Nähe des Mundes, der Nase gehe. Dann ist das relativ ungefährlich.
Also auch wenn Bielefeld jetzt 60.000 Bücher wortwörtlich in den Giftschrank verbannt hat, kann man schon mit belasteten Büchern auch arbeiten, wenn man darum weiß und Vorsichtsmaßnahmen befolgt. Das Problem ist jetzt eher, dass man bisher nicht weiß, in welchen Bibliotheken wie viele Bücher denn belastet sind. Und deswegen hat Bielefeld jetzt eben 60.000 Bücher weggesperrt.
Ganz genau. Bielefeld ist ja wahrscheinlich nicht die einzige Bibliothek mit Büchern aus dem 19. Jahrhundert. Machen die anderen Bibliotheken nichts dagegen?
Doch, es ist nur sehr, sehr unterschiedlich, was genau man macht. Das liegt auch daran, wie groß überhaupt der gefährdete Bestand ist, also wie viele Bücher aus dem 19. Jahrhundert es überhaupt gibt. Und insofern war sich dann auch Reinhard Altenhöhner nicht ganz sicher, warum man in Bielefeld überhaupt zu so drastischen Maßnahmen greift.
Also eigentlich sind wirklich auch rein zahlenmäßig andere Bibliotheken deutlich mehr betroffen. Da man in der großen Regel aller Fälle ganz gut denen auch äußerlich ansieht, dass sie Verdachtsfall sein könnten, halte ich eigentlich eine Komplettsperrung für eine nicht erforderliche Maßnahme, um es ganz deutlich zu sagen.
Tatsächlich gibt es nämlich vom Bibliotheksverband auch einen Leitfaden, wie die Bibliotheken am besten mit möglichen belasteten Büchern umgehen sollten. Und das sind viel, viel vorsichtigere Empfehlungen, die auch vor allem einfach eine erhöhte Aufmerksamkeit, erhöhte Hygienestandards bei der Benutzung vorsehen und eben sagen, man muss da zwischen Aufwand und Gefahr einfach ein bisschen abwägen. Und insofern ist die Sperrung des Bestands, wie jetzt in Bielefeld, wahrscheinlich nicht die Regel, die andere Bibliotheken kopieren werden.
Und welche Möglichkeiten haben Bibliotheken, wenn sie feststellen, das ist ein Arsenbuch?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil es auch die Gefahr gibt, dass andere Bücher dann kontaminiert werden könnten. Und in den USA empfehlen dann manche Bibliotheken, die Bücher einfach mal kurzfristig in eine Plastiktüte zu packen. In Deutschland läuft das etwas anders, aber so einen richtig idealen Prozess gibt es eigentlich nicht. Weil was das dann konkret heißt, das hat mir Reinhard Altenhöhner auch nochmal erklärt.
Was man natürlich tun kann, ist diese Bücher reinigen, natürlich mit Schutzvorkehrungen, mit Absaugung. Da wird aber dennoch eine Belastung bleiben, so viel ist leider auch sicher. Und insofern kann man sie dann eigentlich nur unter geschützten Verhältnissen digitalisieren.
Ja, und das ist auch insofern wichtig, als dass die Bücher aus dem 19. Jahrhundert schon noch häufig benutzt werden. Also es herrscht ein großer Druck auf die Bestände, das hat er in dem Gespräch nochmal gesagt. Und insofern ist es für viele Unis auch einfach überhaupt nicht praktikabel, einfach mal alle Bücher wegzusperren. Zumindest so lange nicht, bis die Bücher dann eben digitalisiert sind.
Bücher, grüne Bücher vor allen Dingen, die mit Arsen belastet sind. Hintergründe waren das von Nils Schniederjan.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.